lösen oder dass wir uns halt auch zugestehen, dass es unterschiedliche Standpunkte da gibt und trotzdem können wir uns dann unter einem gemeinsamen Ziel und auch einer Handlungsweise irgendwie versammeln. Das hat ja leider nicht so gut geklappt.
Ja, das ist ja ist schwierig. Es ist allerdings auch insgesamt schwieriger geworden, habe ich den Eindruck.
Naja, da kommen viele Sachen zusammen. Das spielt jetzt in dem Film nicht die Rolle, aber dann noch ganze Social-Media-Krams und so dazu. Aber, sage ich mal, die Ursprünge und auch dass Social Media jetzt so dermaßen befeuert wurde, das hatte natürlich was damit zu tun, dass die Leute sich alle auf sich selbst zurückgezogen haben in dieser Pandemiezeit.
Eindeutig,
sich mit sich beschäftigt haben und dann irgendwie als einzigen Festhaltepunkt und als einziges Kommunikationsmittel dann das Handy und Social Media hatten. Also das hat sozusagen diesen ganzen Bereich nochmal extremst befeuert.
So, jetzt kommen wir aber doch wieder zurück zum Film vielleicht. aber wir sehen, dass die Filmwelt einen relativ guten Spiegel bieten kann, jedenfalls.
Für die generell Repräsentation und was jetzt diese gesellschaftlichen Auseinandersetzungen betrifft, kommen jetzt irgendwie so ein paar Filme. Also wir hatten ja letzte Woche The Change, wo es ja auch darum ging, wie Gesellschaft sich ändert oder verändert wird. Und Eddington ist so anfänglich so eine satirische Auseinandersetzung damit.
Warum heißt der Eddington? Ist das nach einer Hauptfigur in dem Film benannt? Wissen wir nicht. Okay.
Nee, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Sorry.
Macht nichts. Man kann ja nicht alles wissen zu solchen Filmen, klar.
Also es geht also hauptsächlich um den Sheriff dieser Kleinstadt in Mexiko, Joe Cross, der sozusagen in diese Auseinandersetzungen mit hineingezogen wird, insofern, dass er eigentlich nicht unbedingt ein Querdenker ist oder so, aber er, Corona ist dort in dem Ort, wo er Sheriff ist, noch nicht in dem Ausmaß angekommen, aber es gibt halt schon durch den Bürgermeister verordnet eine Maskenpflicht und er sieht es aber nicht so eng, also der Sheriff, und weigert sich auch, das alles so mitzumachen, aber er ist jetzt nicht unbedingt so einer, der so behauptet, die Reichen, die entführen ihr Kinder, um sie auszusaugen. Und so. Also so ein Querdenker und Leugner ist er jetzt nicht unbedingt, aber so ein Konservativer, der halt das nicht einsieht, warum er sich jetzt so irgendwelchen staatlichen Reglements unterwerfen soll. Und daraus folgend kandidiert er dann bei der Neuwahl des Bürgermeisters gegen den aktuellen Bürgermeister. Und dieser Kampf wird irgendwie so ziemlich verbittert und so durchgeführt. Daraufhin seine Frau, die schon viel mehr so in diese Querdenkerrichtung geht, die brennt dann mit einem auch Corona-Leugner durch. Und das bringt Joe Cross dann noch mehr in Rage und letzten Endes eskaliert dann in diesem ganzen Ort, also weil auch diese gesellschaftlichen Situationen immer enger, immer dramatischer werden mit den Gewalttoten Corona Black Lives Matter Bewegung und so. Also das lädt sich alles so gesellschaftskämpferisch immer mehr auf und endet dann in einem totalen Chaos und Gewaltchaos in einer Gesellschaft, wo Waffen halt überall präsent sind und da wird dann wild um sich geschossen.
Das ist natürlich in den USA ganz anders als bei uns.
Genau. Da können wir, sage ich mal, echt froh sein, dass wir da diese Zustände in dem Maß zumindest noch nicht haben.
Ja, es gibt allerdings ja auch hier offensichtlich Leute, die Waffen sammeln. Ja, nicht nur oder als Sammler.
Oder halt gerade mal vor kurzem, ja, weiß ich wie viel, was, 10.000 Schuss Munition.
Ich weiß, ich habe die Zahl nicht in Erinnerung, ich war jetzt jedenfalls überrascht.
So. Ja, ja, also so eine, deswegen, also man will nicht wissen, wo überall Waffen lagern und was damit gemacht werden kann, ja.
Eddington. Und dann haben wir noch einen vierten Film, der in dieser Woche anläuft, oder? Das Verschwinden des Josef Mengele?
Nee, der ist, nee, das ist ja auch eine Wiederholung. Also ach so, den hatten
das
wir
war
schon,
mir gar nicht bewusst.
Den hatten wir schon im Programm und damals lief der halt irgendwie ziemlich gut und ich finde, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Und,
das kann man wohl sagen.
Ja, also das ist auch eine Wiederholung.
Okay, da müssen gut, wir jetzt auch gar nicht dann so brauchen viel. Wir da nee. Gar nicht nochmal mhm. drauf einzugehen. Soweit das Programm dieser Kinowoche. Ronald, genau. Herzlichen Dank für den Besuch, für das Vorstellen.
Bitte
und
gerne.
Für das Einordnen in unserer vielleicht ein wenig beschränkten Sicht in die gesellschaftlichen Entwicklungen, aber das muss ja auch mal sein. Und das ist ja sowieso etwas, was nach einem Film, den man besucht und der besucht hat und der solche zum Beispiel Konflikte oder gesellschaftliche Entwicklungen aufzeigt, das ist ja doch immer der Fall, wenn man nicht allein ins Kino gegangen ist, dass man dann am besten noch anschließend sich in die Kneipe zusammensetzt.
Genau.
Bei einem Schluck irgendwas alles nochmal Revue passieren lässt und
definitiv,
einordnet.
Ja.
Es sei uns gestattet. Herzlichen Dank, Ronald.
Bitte gerne.
Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal haben wir natürlich auch viel Musik. Ich habe jetzt nochmal eine Musik von, na sagen wir mal, Janet Jackson, The Knowledge. Das waren die New York Dolls mit Personality Crisis, nachdem Janet Jackson The Knowledge dargeboten hatte. Und Personality Crisis ist ein Thema, mit dem sich gelegentlich auch künstliche Intelligenz beschäftigt. Und das Thema künstliche Intelligenz, mit dem Thema hat sich die Kollegin Greta auseinandergesetzt und hat den folgenden Beitrag dazu gemacht, bei dem auch gleich ein bisschen Musik angehängt ist.
Also, ich habe mir mal Gedanken über das Thema KI gemacht, da ich in letzter Zeit oft damit konfrontiert wurde. Wir haben ja mittlerweile alle irgendwas damit zu tun, ob es jetzt in der Schule, auf der Arbeit oder im Alltag ist. KI hat viele nützliche Seiten, aber bringt auch viele Risiken mit sich, vor allem für junge Menschen. Mich hat interessiert, wie andere Leute das sehen und deswegen habe ich eine Straßenumfrage mit der Frage, welche Risiken sehen Sie bei KI, besonders für junge Menschen und warum finden Sie sie wichtig gemacht?
Gerade für die Schule sehe ich es ein bisschen riskant, weil gerade mit Hausaufgaben, wenn die dann nur mit KI gemacht werden, sehe ich ein bisschen kritisch. Da müssen sich die Lehrer einfach umstellen und umdenken.
Na klar, also das ist in manchen Beziehungen ist das eine ganz feine Sache. Man muss bloß lernen, damit umzugehen. Das ist auch vor allen Dingen, das müsste in die Bildung, in die Schule und so weiter mit eingepflegt werden, dass die Leute nicht nur drüber sprechen, sondern auch lernen und damit nützliche Dinge tun. Ja. Das ist meine Meinung dazu. Das ist nicht nur alles schlecht, aber es ist mal wieder was Neues und da wird immer gleich mal gesträubt. Aber ja, das kann ganz nützlich sein, ja doch.
Also ich sehe KI als wichtigen Beitrag auf jeden Fall für unsere Gesellschaft. Und es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die uns nützen können, in der Medizin oder auch in der Schule zum Beispiel. Aber es bietet auch viele Risiken, gerade wenn es um die Medien geht und die Leute vielleicht nicht unterscheiden können, was richtig und was KI ist.
Ich habe gehört, das kann auch zu Selbstmordgedanken führen, wenn man bestimmte Fragen stellt. Das ist vielleicht ein Risiko. Vielleicht auch, dass die KI auch manchmal Sachen ausspuckt, die nicht so stimmen und man die dann glaubt.
So, das war die Straßenumfrage. Ich wollte jetzt nochmal gucken, für was KI eigentlich so verwendet wird. Also im Alltag stößt man ja darauf, wenn man sein Handy oder irgendein anderes elektronisches Gerät benutzt. Wie zum Beispiel beim Verwenden von Google. Da wird einem ja mittlerweile automatisch im Suchergebnis eine KI angezeigt. Ansonsten sieht man auf Social Media KI-generierte Videos, Streaming-Dienste wie Netflix und Spotify nutzen KI, um personalisierte Film- und Musikempfehlungen basierend auf dem Nutzerverhalten zu geben. Aber KI wird auch für berufliche und industrielle Zwecke verwendet, zum Beispiel im Gesundheitswesen, im Finanzwesen, in der Content-Erstellung und im Verkehr und in der Logistik. Man findet KI also wirklich fast überall. Aber was hat KI eigentlich für Risiken? Die Leute in der Straßenumfrage haben ja schon viele erwähnt, denen ich auch zustimme. Da gibt es aber noch einen Ticken mehr. KI braucht und verwendet oft sehr viele Daten, was zu einem Missbrauch persönlicher Daten führen kann oder auch zu Überwachung oder Tracking. Zudem kann sie täuschend echte Inhalte erstellen, wie zum Beispiel Fake News, Deepfakes oder manipulierte Bilder und Videos. Das kann eine Gefahr für demokratische Prozesse und Misstrauen in Medien verursachen. Eine Abhängigkeit von KI ist auch möglich. Was da passieren kann, ist der Verlust eigener Fähigkeiten oder dass man die Fehler oft von der KI nicht erkennt. Also KI bringt wirklich sehr viele Risiken mit sich. Nützt denn aber die künstliche Intelligenz irgendwas als Unterrichtstool? Und wenn ja, was wären die Vor- und Nachteile, wenn sie in der Schule verwendet wird? Vorteile wären, dass KI Schülern Aufgaben geben kann, die zu ihrem Niveau passen. Damit sparen Lehrer Zeit, da KI auch beim Korrigieren und Erklären helfen kann. Nachteile hingegen sind, dass Schüler KI zum Abschreiben nutzen können und nicht jede Schule hat oder kann sich gute Technik leisten. Das sind ja alles schon mal riesige Punkte, was KI so alles mit sich bringt. Aber was noch ein ganz, ganz großes Risiko und Problem ist, nicht nur für junge Menschen, sondern für alle, ist, dass die Verwendung von KI zum Klimaproblem werden kann. Hier sind mal ein paar Beispiele, was die Nutzung von KI eigentlich für Schäden anrichten kann. Also der Anbau von den Rechenzentren droht, den Klimawandel zu gefährden und noch dazu soll der Strombedarf der Zentren 2030 11-mal so hoch sein wie in 2023. Für die Kühlung der Server werden 2030 voraussichtlich 664 Milliarden Liter Wasser gebraucht und die CO2-Äquivalenten verfünffachen sich. Da steht also wirklich sehr viel auf dem Spiel, was den Klimawandel durch die Nutzung von KI angeht. Also ihr seht, KI kann viel helfen, hat aber auch Risiken. Also wäre es gut, es reflektiert zu nutzen und auch nicht alles mit KI zu machen. Übrigens gibt es zu dem Thema Fake News auch eine Ausstellung in Erfurt von Naturfreunde Jugend. Da kann man ab der 5. Klasse hingehen, die bieten auch Workshops an. Die Ausstellung ist im Naturfreundehaus Charlotte Eisenblätter in der Johannesstraße 127. Also falls ihr Interesse habt, könnt ihr da mal vorbeigucken. Künstliche Intelligenz kann zugleich Segen und Fluch sein. Wie ihr damit umgeht, ist natürlich euch überlassen. Aber vielleicht hat euch das, was ich gesagt habe, ein bisschen dazu bewegt, das nächste Mal bewusster darüber nachzudenken, bevor ihr KI benutzt.
Instinctively, round and round, you're turning me. I say to thee, respect.
upside down. In der Tat, das Thema KI wird uns noch in verschiedenfältigster Hinsicht beschäftigen. Es tut es ja jetzt schon und wird es das auch sicherlich noch eine ganze Weile tun, weil die Kapazitäten, die in dieser Technik stecken, ja doch immens sind. Vielen Dank, Greta, für diesen schönen Überblicksbeitrag zu diesem Thema. Auch wenn ich heute keine Wissenschaftsecke bringe, dann ist mir doch eine Meldung aufgefallen von vorgestern. Die möchte ich euch dann doch nicht verheimlichen, weil sie nämlich für jeden etwas Zugängliches Neues bedeutet. Denn eine Forschungsgruppe der Technischen Universität München hat erstmals eine hochauflösende 3D-Karte aller Gebäude weltweit erstellt. Die frei zugänglichen Daten liefern entscheidende Grundlagen für Klimaforschung und die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele. Sie ermöglichen präzisere Modelle für Urbanisierung, Infrastruktur und Katastrophenmanagement und tragen dazu bei, Städte weltweit inklusiver und widerstandsfähiger zu gestalten. So beginnt diese Meldung, die unter anderem auf ein Modell, die auf ein Modell hindeutet oder hinweist, mit dem man solche Fragen beantworten kann: Wie viele Gebäude gibt es eigentlich auf der Erde und wie sehen sie in 3D aus? Das Forschungsteam um Professorin, jetzt spreche ich hoffentlich den Namen, der wohl ein chinesischer ist, Xiaoyang Su, die Inhaberin des Lehrstuhls für Datenwissenschaft in der Erdbeobachtung an der Technischen Universität München. Das habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Und die hat mit einem Projekt diese ganzen Fragen zu beantworten versucht. Der Global Building Atlas, so heißt das Ganze, umfasst mit 2,75 Milliarden Gebäudemodellen alle Bauwerke, von denen Satellitenbilder aus dem Jahr 2019 vorliegen. Er ist die umfangreichste Sammlung dieser Art. Im Vergleich, die bislang größte Datenbank zählt 1,7 Milliarden Gebäude. Die 3D-Modelle mit einer 3x3 Meter Auflösung sind 30-mal feiner aufgelöst als Daten aus vergleichbaren Datenbanken. Und alle Daten, die da abgebildet sind, sind frei verfügbar über GitHub und Mediatum, also dem Medien- und Publikationsserver der Technischen Universität München. Und die entsprechenden Zugangsdaten werden wir in der Mediathek auch zugänglich machen. Die jetzt vorzulesen wäre etwas zu kompliziert und für euch auch wahrscheinlich gar nicht sofort abbildbar. Es sitzt ja nicht jeder von euch an der Röhre, hört sich diese Sendung an und hat ein Blatt Papier vor der Nase und einen Bleistift oder einen Kuli oder so etwas. Und diese Meldung wollte ich euch dann doch nicht verheimlichen, weil das ja vielleicht für jeden interessant ist, da mal reinzuschauen. Das bringt aber das Ganze wieder ein wenig zeitig in die Bredouille mit dieser Sendung. Ich habe jetzt zwei Musikstücke überschlagen und bringe jetzt eine Sängerin, die ich außerordentlich gut finde, deren Namen ich aber immer noch nicht so richtig aussprechen kann. Ich sage immer Sinéad O'Connor, aber vielleicht wird das auch ganz anders ausgesprochen. Und der Song heißt All Apologies. What else should I be? All apologies. What else should I say? Everyone is gay. What else could I write? I don't have the right. What else should I be? All apologies. In the sun, in the sun. Easily amused.
my fault. I'll take all the blame. Aggressive foam shame. Sunburn with freezer burn. Choking on the ashes of her enemy. In the sun, in the sun, I feel as one. In the sun, in the sun, I'm married, buried, buried.
Mit diesem schönen Song kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich zu dem donnerstäglichen Zettelkasten, den Roman mal wieder aufgenommen hat, in diesem Fall mit Katja. Und die beiden unterhalten sich über ein Buch, das auch als Hörbuch verfügbar ist, über ein Buch, das wichtige Themen betrifft, die in dieser Welt immer wieder zu Unmut und für Konflikte sorgen und so etwas. Und dieses Buch ist ein Buch für Kinder und den Zettelkasten hören wir uns jetzt mal an.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja. Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu auf jeden Fall schwarz.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau. Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinne. Die
dicke Dachs.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau, Roman. Eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie.
Und
Quirlter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss, also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder einen Erfurt Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. Tout à l'heure. Ja, und Zettelkastenzeit heißt natürlich auch wieder Zeit für neue oder wiederentdeckte Bücher oder für empfehlenswerte Bücher oder für Bücher, vor denen man warnen muss. Kommt immer darauf an, wer was hier vorstellt. Ich bin gespannt, was Katja heute vorstellt, denn Katja ist heute im Studio. Hallo Katja.
Hallo Mann.
Das letzte Mal hatten wir über Kinderliteratur gesprochen.
Genau. Und heute sprechen wir auch wieder über Kinderliteratur.
Hat das, mal ganz ehrlich, du bist jetzt bei der Herbstlese, aber du hast ja auch früher mal in einem Buchladen gearbeitet.
Ja.
Ist so die Zeit vor Weihnachten, so Ende November bis Dezember, ist das so Boom für Kinderliteratur?
Die klassische Zeit, wo so ganz viel davon gekauft wird. Ja, und das ist auch schön, dass Bücher verschenkt werden und den Kindern das Lesen oder Vorlesen irgendwie vermittelt wird. Und
aber macht das auch einen Buchmarkt aus, dass Kinderliteratur dann auch meistens rauskommt oder auch übers Jahr verteilt?
Naja, das Herbstprogramm, was ja ab Sommer losgeht, ist immer stärker. Also stärker in dem Sinne, dass die berühmten AutorInnen, deren neue Bücher da in dieser Zeit eher erscheinen. Weil die Leute natürlich denken, ja klar, oder die Verlage, Weihnachtsgeschäft und das muss jetzt hier, weiß nicht, Cornelia Funke oder irgendwelche Dinge, die kommen dann eben ins Herbstprogramm, also im Frühjahr. Aber das ist nicht nur bei Kinderliteratur so, das machen die eigentlich grundsätzlich.
Gibt es eigentlich Kinderbuchmessen? Gibt es auch in Österreich, glaube ich, gab es das, oder?
Weiß ich gar nicht. Also die Kinderbuchbereiche auf den Buchmessen sind auf jeden Fall sehr groß. Egal ob Leipzig oder Frankfurt, ich fahre ja seit Jahren nur noch nach Leipzig, weil das irgendwie angenehmer
alle ist. Alle fahren immer nur nach Leipzig.
Ja, auch näher, es ist näher und es ist irgendwie ein bisschen
näher, ne, man ist näher dran auch
näher
so.
Näher dran und irgendwie ist es auch angenehmer, finde ich dort. Aber ja, ist meine persönliche Meinung.
Ja. Kinderbuchmesse hin und her. Du hast ein Kinderbuch mitgebracht.
Ja, genauer gesagt ein Kinderhörbuch. Weil das Besondere daran ist, dass, also ich sage erstmal, wie es heißt. Das heißt, Der Junge in den falschen Schuhen. Das Buch selber ist von Tom Percival, einem britischen Autor. Und ich habe heute das Hörbuch mit, weil Benito Bause das liest. Und er ist dafür auch ausgezeichnet worden. Und er war auch zur Herbstlese zu Gast. Und es war genau so, wie ich es mir gewünscht und vorgestellt habe. Es ist wirklich ein schwieriges Thema und ich habe echt mit mir ein bisschen gerungen, ob ich das wagen sollte, weil du weißt, zur Herbstlese mache ich nur Wochenend-Veranstaltungen, also wirklich für die Familie und nicht Schullesungen mit einem hier pädagogischen Hintergrund. Wenn es den trotzdem hat, ist es schön und das war in dem Fall so, aber ich hatte ein bisschen Bedenken, weil das wirklich ein schwieriges, ja wie gesagt, Thema ist. Es geht um Kinderarmut und zwar ziemlich deutlich, aber es ist so charmant und so großartig gelesen von Benito Bause, wer ihn kennt aus Doppelhaushälfte oder diversen anderen ja, Serienformaten oder überhaupt als Schauspieler, der weiß, dass der das einfach also durch seine Art aufbrechen kann und das ist hier sehr gut gelungen und das war auch live ganz großartig und ja.
Aber es ist ja nun nicht nur ein britisches Thema, ne? Aber als du uns gepostet hast, welches Bücher du vorstellst, ich habe das Cover gesehen, ohne den Autoren gesehen zu haben, habe ich sofort gedacht, das ist ein britisches Buch.
Echt? Ja,
ja, also die, es kommt einfach, die Illustration ist.
Ja, ah, okay. Ist, ja. Interessant, auf die Idee bin ich nicht gekommen, aber das ist so.
Aber eben nicht nur ein britisches Thema, Kinderarmut, bei uns jedes fünfte Kind.
Ja, unfassbar. Ich bin jetzt auch gerade wieder an einem Plakat vorbeigegangen, Schulbrot, wo ich so dachte, ach du, also es ist eigentlich unfassbar, dass. Ja, dass es das gibt und dass es in so einem reichen Land überhaupt ein Thema sein muss.
Und ich war jetzt bei einer Podiumsdiskussion, da war auch ein Vertreter der momentanen Staatskanzlei Thürings dabei. Mhm. Und da wurde gesagt, da ging es auch um Kitas und sowas, und da wurde gesagt, naja, da müssen die Kolleginnen jetzt mal gucken, wie sie sich umorientieren, weil wir haben viel mehr im Alter mit der Pflege zu tun und so weiter. Wo zum Glück dann die Dekanin von den angewandten Sozialwissenschaften hier von der FH gleich ein Veto eingelegt hat, zu Recht, wo mir wirklich das nochmal ein Stein vom Herzen gefallen ist, dass das nicht wirklich so hingenommen werden kann. Ja, nee. Aber wirklich, ja, also ein Thema, das uns leider wahrscheinlich noch länger begleiten wird.
Genau, und das hat, es war wie gesagt sehr, sehr berührend. Es war so still, wie sonst selten bei einer Lesung für Kinder. Ne? Da habe ich ja schon auch öfter erzählt, dass da auch mal rumgerutscht wird und die dann ein bisschen unruhig werden, was auch völlig verständlich ist. Aber es ist ja so, dass wir ja die Herbstlesekarten oder die Herbstlesetickets werden von Eltern, von Großeltern gekauft und die sind natürlich in einer guten Bubble. Also das ist, wir erreichen niemanden vom Roten Berg, die erreiche ich über Schullesungen, aber es ist Roten Berg jetzt sinnbildlich, du weißt, was ich meine, aus Milieus, die wirklich, deren Kinder sich nicht ins Haus Dacherröten freiwillig begeben würden.
Leider, oder gar nicht leider. Das Geld dazu haben.
Genau, weil die das auch gar nicht auf dem Schirm haben und da das ja irgendwie für ein Museum halten und da gar nicht reingehen würden. Ja, also das war wirklich erstaunlich und die haben mal eine andere, einen Blick in einen anderen Bereich der Welt oder des Alltags von Kindern, die sie vielleicht auch in der Schule natürlich haben, erlebt. Und ich war wirklich fasziniert von dieser Aufmerksamkeit. Und du hast wirklich gemerkt, das arbeitet da unglaublich bei denen. Und das war auch gut so, ohne dass es jetzt wirklich mit der pädagogischen Keule, wie gesagt, kam. Ja. Aber die Geschichte ist an sich toll. Will ist der Junge, der ist etwa 10, 11 und ist mit den falschen Schuhen unterwegs. Das weiß er selbst. Er erzählt auch, das ist aus der Ich-Perspektive erzählt, auch sehr lakonisch und auch ein bisschen schwarzhumorig, also so wie die Engländer das auch wirklich gut drauf haben, so dass man auch Lust hat, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen oder die zu hören. Weil manchmal ist es ja auch so, dass du denkst, oh nein, bloß nicht so ein schweres Ding und oh nee. Aber das ist wirklich auch spannend, weil er hat tolle Freunde. Auch einen aus reichem Hause, wie es manchmal eben so ist. Mit dem versteht er sich dann auch mal miss und rutscht auch mal auf die schiefe Bahn oder fast und wird natürlich gemobbt, heißt Ramschladen, also wird Ramschladen genannt, weil er halt offensichtlich schräge Klamotten anhat oder eben altes Zeug und die Schuhe wirklich kaputt sind und er nasse Füße hat und wirklich sehr, sehr prekär. Was ich aber schön fand, als ja, Rahmenhandlung. Man denkt ja immer, die kommen aus einem schlimmen Elternhaus, also werden geschlagen oder im blödesten Fall. Na, man hat ja dann immer so sein Bild im Kopf, aber das ist hier nicht so. Also Will hat einen sehr liebevollen Vater, der aber einen Unfall hatte auf einer Baustelle, nicht versichert war. Also es kommt eins doof zum anderen, kann nicht mehr arbeiten, verdient nichts und der Kühlschrank ist oft leer. Und die Mutter lebt mit einem neuen Mann zusammen, der will aber auch nicht so viel erzählen. Der schützt auch so sein erwachsenes Umfeld und denkt immer, ich will den jetzt gar nicht so, ja, noch mehr Sorgen bereiten und erzählt auch nicht, wie er gemobbt wird. Und das ist alles sehr, sehr, trotzdem sind die liebevoll miteinander und versuchen da wirklich ein tolles Verhältnis zu haben oder haben sie auch. Und das fand ich eben auch schön. Das heißt nicht immer unbedingt, erstmal können Kinder nie was dafür, ne, in welche Verhältnisse sie da geboren werden oder geraten. Die Erwachsenen haben es zu verantworten, so oder so. Und in dem Fall kann er nicht mal was dafür, der Vater. Und das kann eben wirklich auch, ja, da rattert das, glaube ich, wirklich im Kopf, dass die dachten, oh Mann, wenn das uns passiert oder so, ne? Also fand ich auch nochmal einen erstaunlichen Ansatz.
Auch interessanter Blick, also statistisch gesehen ist es natürlich so, dass viele arme Leute auch, na, ich sag mal so, keine großen Bildungschancen hatten. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass sie liebevoll mit ihren Kindern umgehen.
Ja, ja,
so, das, ne? Wenn man sieht, so wie viele Menschen zum Beispiel hier auch migriert sind, nur wegen ihren Kindern, dass ja, sie irgendeine Chance haben. Ne. Und dann eben solche Unfälle, das kann passieren. Natürlich, das ist Wahnsinn. Ja. Oder irgendwas anderes läuft schief mal im Leben, Beruf
richtig.
Oder so.
Und die haben es dann so oder so auszubaden.
Und das war aber eine öffentliche Veranstaltung oder für Schulen?
Das war, das wäre eben eine öffentliche Veranstaltung. Ich mache ja keine Schulveranstaltung während der Herbstlese, sondern wirklich Familienveranstaltung. Deshalb hatte ich auch diese Bedenken, dass das irgendwie nicht so passt oder wie auch immer. Ich glaube, Benito Bause hat dann schon sehr gezogen, auch als Typ oder als bekannter Schauspieler. Und das hat auch, ja, war auch toll, so wie es war. Wie gesagt, man hat die auch mal erreicht oder aus ihrer, ja, Wohlstands- und alles Pipi Langstrumpf, Bullabü Welt rausgeholt und hat dann mal so ein bisschen was angestoßen.
Aber wenn man statistisch sieht, wie viele Kinder von Armut betroffen sind, ist es fast klar, dass fast jedes Kind auch jemanden kennt,
richtig,
der die vom Prinzip her mit dazugehört und ich glaube, da ratet ganz viel.
Ja.
Und man sollte auch nicht unterschätzen, wie Kinder sowas reflektieren. Ne?
Ja, auch das. Ja. Und Tom Percival ist selber auch ein armes Kind gewesen. Also der weiß, wovon er schreibt. Das ist, war wirklich in so einem Trailerpark ist der aufgewachsen, ohne Strom, ohne Wasser.
Von dem habe ich auch noch nie was gehört.
Ich auch nicht.
Wahrscheinlich auch sein Debüt.
Ich weiß es nicht, das glaube ich nicht. Aber zumindest ist er jetzt auf dem deutschen Markt damit, ist auch gut besprochen worden schon. Also es ist auch ein bisschen wahrgenommen worden oder nicht ein bisschen wahrgenommen worden in der Presse und überhaupt auch bei Deutschlandfunk haben sie es besprochen. Und fand ich jetzt zu Recht. Und ja, wie gesagt, der Hörbuchpreis hat sicherlich auch noch mit dazu beigetragen, dass es bekannter wird und das würde mich sehr freuen.
Also ein Buch, das auch für Kinder mal gesellschaftlich auch mal über den Tellerrand schaut. Ab wann würdest du das empfehlen?
Das ist jetzt so eine große Frage. Die haben hier hinten drauf geschrieben ab 8 und ich habe das auch so also für die Veranstaltung so angegeben. Ich würde es aber fast wirklich für 9, 10 Jahre empfehlen.
Ich hätte auch gedacht, also wenn der Will 10, 11 ist, denke ich, ist das vielleicht auch
Ja, ich glaube, die haben dann ein bisschen einen anderen Zugang noch. Also 1, 2 Jahre später haben sich da noch ein paar Synapsen anders verknüpft. Und
müssen Eltern oder Erziehungsberechtigte oder wer auch immer auch entscheiden, wie weit das Kind ist, ne?
Ja, sowieso.
Ach, das ist so ein Alter zwischen 9 und 11, da passiert so viel.
Ja.
Zwischendurch.
Ja.
Oh Gott.
Ich erinnere mich auch noch gut. Also ja.
Ist von dir aber eine absolute Empfehlung, der Junge in den falschen Schuhen.
Ja.
Sagt viel drüber aus. Ein wunderschönes Cover, finde ich. Und ich bin ja immer so ein bisschen so, sollte man es hören, sollte man es lesen, gerade bei Kindern vielleicht lesen. Aber dann kriegt man auch mit, dass Eltern manchmal auch überfordert sind. Die müssen immer schon viel lesen, das ist manchmal auch schön, irgendwas zu haben, wo man.
In dem Fall wirklich als Hörbuch auch nochmal toll. Und wie gesagt, er liest sehr charmant und teilweise auch wirklich lustig. Also sein Freund hat einen Essfehler und das liest er dann auch so. Und er bricht dann, wie gesagt, dieses ganz Traurige auch wunderbar auf und hat da echt auch eine tolle Art, dass man auch wirklich Spaß am Hören hat. Und es ist super spannend, weil man ja wissen will, kommt der da raus und wie schafft er das? Oder ja, wie kann das überhaupt gelöst werden? Also es ist auch rundherum eine spannende, tolle Geschichte.
Also ein sehr ernstes, eigentlich auch schwieriges Thema, das gut umgesetzt wird, für Kinder auch zumutbar und bis ins auch teilweise Witzige hinein.
Ja,